Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich bin Sibylle Salewski. Es geht bei uns heute um Geld. Es geht um die Rolle, die Geld in unserer Wirtschaft spielt. Und es geht, noch genauer gesagt, um die wahrscheinlich mächtigsten Institutionen, die wir haben, wenn es um das Thema Geldpolitik geht. Die Zentralbanken.
Was ist eigentlich das Besondere an dieser Rolle von Zentralbanken als Organisationen, die gleichzeitig staatliche Organisationen und Banken sind? Zentralbanken sind Banken für andere Banken. Sie sind Institutionen im Herz des Finanzsystems. Ich nehme als Zentralbank die Titel von Banken auf und stelle den Banken Reserven zur Verfügung und habe damit Geld, Reserven aus dem Nichts geschaffen. Und zuletzt schwächt die Vormachtstellung von Zentralbanken natürlich auch bestimmte demokratische Mechanismen. Und das hat relativ tiefgehende Gründe und auch Folgen.
Zentralbanken spielen eine ganz entscheidende Rolle für unsere Wirtschaft. Sie sind Währungshüter, sie hegen Inflation ein, sie setzen Anreize, um die Wirtschaft wieder anzuheizen. Jede Entscheidung einer Zentralbank hat weitreichende Folgen für das gesamte Wirtschaftssystem. Das macht Zentralbanken enorm mächtig. Doch was sind das eigentlich für Institutionen? Wie kommen sie zu ihrer Macht? Und sollten wir uns vielleicht Sorgen machen, wenn sie irgendwann zu mächtig werden? Um all diese Fragen geht es gleich im Vortrag von Leon Wandsleben. Leon Wandsleben ist Soziologe und hat ein Buch geschrieben zum Aufstieg der Zentralbanken. Zentralbanken, sagt er, sind eigentümliche Organisationen. Es sind staatliche Institutionen, aber zugleich sind es Banken für Banken, die als Banken im Bankensystem auch handeln. Zentralbanken, sagt er, sind seit den 1970er Jahren weltweit immer einflussreicher geworden. Ja, sie haben immer wieder entscheidend dazu beigetragen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Aber, sagt Wandsleben, wir sollten darüber nachdenken, wie Zentralbanken stärker in demokratische Prozesse eingebunden werden könnten. Leon Wandslebens Vortrag hat den Titel »Der Aufstieg der Zentralbanken – Staatliche Macht im Finanzkapitalismus«. Er hat seinen Vortrag am 17. Oktober 2023 gehalten am Hamburger Institut für Sozialforschung im Rahmen der Reihe »Geldpolitik im Umbruch«.
Als ein Mitarbeiter der Bank of England in den 50er Jahren gefragt wurde, was denn eigentlich die Bank of England im politischen System Großbritanniens auszeichne, antwortete er mit folgender Aussage. Der Mitarbeiter war übrigens von 1947 bis 1984 bei der Bank of England. Also er hatte einigen Erfahrungsschatz. With all my years at the bank, I've been convinced that the influence we can exert behind closed doors, in private, not through newspaper headlines, is well worth preserving. Das heißt, zusammengefasst, übersetzt in meine eigenen oder in soziologische Begriffe, die Bank of England setzte in der Nachkriegszeit vor allem auf Kooperation unter Eliten, den Eliten in Bürokratie und der City of London, um ihre Position im politischen System Großbritanniens zu behaupten. Es wird oft gesagt, die Bank of England sei in der Nachkriegszeit aufgrund mangelnder Unabhängigkeit eigentlich nur ein verlängerter Arm des Finanzministeriums gewesen. Das ist aber falsch. Ich glaube, man kann es viel besser eben aus dieser Perspektive verstehen. Es ging sozusagen um Elitenkoordination hinter verschlossenen Türen und damit auch die Austarierung von Machtbalancen zwischen der City, des Finanzsektors auf der einen Seite und Westminster, der Regierung und der Ministerien auf der anderen Seite. Ende der 90er Jahre, aber noch bevor die Bank of England formal unabhängig wurde, hat sie ein Sunday Telegraph-Karikaturist folgendermaßen dargestellt. Als aggressiver Hund, als Pitbull, der zu gefährlicher Größe herangewachsen ist und seinem Herrchen, in diesem Fall jetzt der Finanzminister Gordon Brown, durchaus gefährlich werden kann. Also hier erscheint die Bank of England, obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch nicht unabhängig ist, als sehr machtvolle Institution, als selbstständige, gefährliche Institution und natürlich auch als öffentlich sichtbare. Diese Entwicklung kommt dann zu einem Höhepunkt in den 2010er Jahren. Mohamed El Erian publiziert ein Buch in dieser Zeit, ich glaube, das ist von 1914, in dem er folgende Diagnose stellt. Aufgrund der Schwäche sonstiger Wirtschaftspolitik und der Fragilität von Finanzmärkten sind Zentralbanken zur Only Game in Town geworden. Das heißt, im Prinzip zu dieser Zeit ihre massiven Bilanzausweitungen sind das Instrument der Stunde, um fragile Wirtschaftssysteme halbwegs am Leben zu halten. Und im Prinzip ist es auch sozusagen der Kulminationspunkt meiner Analyse, diese Situation, in der Zentralbanken einerseits allmächtig erscheinen, andererseits so fragil und exponiert wie nie zuvor und damit auch in eine neue Legitimationskrise geraten sind. In dem Vortrag heute möchte ich diese Entwicklung nachzeichnen und zeigen, in welchen breiteren Kontext jetzt diese Entwicklung der Bank of England gehört, mit anderen Fällen und mit einer bestimmten analytischen Perspektive, die ich Ihnen vorstellen möchte. Also einer bestimmten Art und Weise, diesen Aufstieg von Zentralbanken zu erklären und auch über die Konsequenzen dieser Entwicklung nachzudenken. Und ich mache das so, dass ich vielleicht nur ganz kurz was zu meinem spezifischen Ansatz sage, dann versuche, im Prinzip die gebündelte Erkenntnis meiner Studie bezüglich der Fälle, die ich untersucht habe, ganz kursorisch darzustellen und dann auf zwei Episoden einzugehen, die für mich einerseits Kernmomente der Veränderung sind und andererseits mir erlauben, Ihnen darzustellen, wie ich als Soziologe an diese Fragestellung herangegangen bin. Und dann zuletzt möchte ich einige Implikationen dieser Entwicklung, dieses Aufstiegs von Zentralbanken diskutieren. Also zur Theorie. Theorie ist ein großes Wort, aber mir geht es hier wirklich darum, meinen Ansatz etwas abzugrenzen von anderen Positionen und anderen Erklärungsmustern für die wachsende Rolle von Zentralbanken in der Wirtschaftspolitik über diesen Zeitraum von den 1970er Jahren bis in die 2010er Jahre. Die Mainstream-Position zu dieser Frage ist ganz einfach. Zentralbanken waren schon unabhängig oder wurden unabhängig gemacht aufgrund von Widersprüchen, Konflikten, Inkonsistenzen der vorherigen Wirtschaftspolitik. Und diese Unabhängigkeit zusammen mit den eigenen politischen Zielen von Zentralbanken bieten im Prinzip das Fundament der Macht dieser Institutionen. Ja, also sie sind unabhängig, sie können eigene Entscheidungen treffen, sie haben auch die Mittel dazu, diese eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist sozusagen das Fundament der Machtposition dieser Institutionen, ein Resultat vor allem von institutionellem Design. Diese Position ist natürlich nicht falsch, sonst wäre sie nicht so populär, vor allem unter Ökonomen. Aber wie ich zeigen möchte, ist die Unabhängigkeit von Zentralbanken weder hinreichende noch notwendige Bedingung dafür, dass Zentralbanken in dieser Phase von 1970 bis den 2010er Jahre an Bedeutung gewonnen haben. Ferner möchte ich argumentieren, dass das Problem der Preisstabilität nicht der alleinige Motor für die wachsende Bedeutung von Zentralbanken war. Es ist nicht so, dass Zentralbanken nur dann an Bedeutung gewonnen haben, als Regierungen nicht mehr wussten, wie sie die Inflation in den Griff kriegen. Sondern es gibt andere historische Konstellationen mit ganz anderen Problemmustern, die mindestens genauso wichtig sind, um diesen Bedeutungszuwachs von Zentralbanken zu erklären. Also das heißt, diese erste Position sozusagen verwerfe ich nicht, setze aber in Klammern und kontextualisiere sie. Es gibt eine zweite Position, eher kritisch-marxistisch, die sagt, Zentralbanken, warum sind die mächtig? Das ist ganz einfach. Sie sind sozusagen die Champions, die Gehilfen von Kapitalinteressen. Und im Neoliberalismus sind die Kapitalinteressen dominant. Also sind die Institutionen, die Gehilfen dieser Interessen sind, entsprechend mächtig. Und auch diese Position ist natürlich nicht ganz falsch. Wir wissen aus jahrelanger, jahrzehntelanger politökonomischer Forschung, dass in der Tat in dem Übergang von der Nachkriegszeit zur neoliberalen Phase, die mit den 70er Jahren beginnt, in der Tat eine Verschiebung von Machtgewichten stattfindet zugunsten von Kapital. Was ich aber argumentieren möchte, ist, dass das Problem für Zentralbanken ist, wie sie diese Kapitalinteressen integrieren mit einem mehr oder weniger konsistenten Konzept makroökonomischer Steuerung. Ja? Also Zentralbanken können nicht einfach sozusagen das tun, was Kapital möchte, sondern sie müssen, wenn man so will, diese Kapitalinteressen transzendieren und integrieren in ein bestimmtes Steuerungskonzept. Und das ist alles andere als trivial und variiert auch in sehr erheblichem Maße zwischen verschiedenen Ländern. Die Kapitalinteressen, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, einer exportorientierten Wirtschaft wie der deutschen, sind andere als die Kapitalinteressen eines schuldenbasierten Wachstumsmodells wie etwa das des amerikanischen oder des britischen. Und was sozusagen noch wichtiger ist für meinen Vortrag, man sieht auch, dass diese Integration von Kapitalinteressen in bestimmte Konzepte makroökonomischer Steuerung einen erheblichen Wandel durchläuft, der Übergang, wenn man so will, von hartem zu weichem Geld ist. In den späten 70er, 80er Jahren mussten Zentralbanken vor allem die Zinsen hochsetzen, um irgendwie das Inflationsproblem und die Kapitalinteressen, die das Inflationsproblem als Problem sozusagen betont haben, zu bedienen. Die Kapitalinteressen verschieben sich aber in den 90er bis 2010er Jahren und auf einmal wird expansive Geldpolitik das Gebot der Stunde. Es gibt noch weitere eher ideenfokussierte Ansätze, die sagen, im Prinzip sind Zentralbanken Träger bestimmter marktliberaler Ideologien, die in dieser neoliberalen Phase seit den 70er Jahren dominant sind. Das heißt, die Zentralbanken sind prominent, weil sie diese Ideen besonders radikal und überzeugend repräsentieren. Auch diese Position ist natürlich nicht ganz falsch. Man kann, denke ich, gut zeigen, dass Zentralbanken in der Tat bestimmte Konzepte, marktliberale Konzepte in sich aufgenommen und internalisiert haben. Aber die Position, von der ich sehr stark wegkomme in meiner Analyse, ist die Position, dass wir so eine Art lineares Modell haben. Es gibt bestimmte Ideen, die werden dann sozusagen umgesetzt und in Politik, sondern so funktioniert sozusagen Geldpolitik nicht. Das beste Beispiel dafür, da komme ich gleich noch ganz kurz dazu, ist Monetarismus. Thatcher fand Monetarismus eine super Idee, ganz intuitiv, einleuchtend. Man muss nur die Geldmenge steuern, das ist Monetarismus. Also man steuert die Menge an Geld, die in der Wirtschaft zur Verfügung steht, wie ein Wasserhahn. Es kommt entweder mehr Geld raus oder weniger. Und so steuert man dann die Geldordnung und bringt Inflation unter Kontrolle. Das ist kolossal gescheitert. Und schon nach anderthalb Jahren musste Thatcher im Prinzip einen U-Turn vollziehen. Also das heißt, Ideen sind wichtig, aber man kann sozusagen von Ideen ausgehend nicht geldpolitische Realität erklären. Was möchte ich also behaupten? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte Folgendes behaupten. Diese Faktoren, Unabhängigkeit, institutioneller Kontext insgesamt spielt eine extrem wichtige Rolle. Also sozusagen die Polity, wenn man so will, in englischer Sprache, spielt eine extrem wichtige Rolle. Kapitalinteressen spielen eine extrem wichtige Rolle. Ideen spielen eine extrem wichtige Rolle. Aber mindestens so wichtig und weitgehend übersehen ist, dass Zentralbanken ja ganz spezifische Orte einnehmen in sozusagen dem politökonomischen System. Sie sind Institutionen im Herz des Finanzsystems. Und das bedeutet, dass sie auch ganz bestimmte Instrumente zur Verfügung haben, um überhaupt Geldpolitik als Politik zu betreiben. Und das bedeutet auch wiederum, dass sie ganz bestimmte Quellen von, was Michael Mann infrastrukturelle Macht nennt, haben. Ja? Das heißt, ich versuche die Analyse dieses Wandels von Zentralbanken aus dieser Perspektive. Was ist eigentlich das Besondere an Central Banking, an dieser Rolle von Zentralbanken als Organisationen, die gleichzeitig staatliche Organisationen und Banken sind. Zentralbanken sind staatliche Organisationen, aber sie operieren im Bankensystem wie Banken. Ja? Und das Argument, das ich jetzt mache in dieser Arbeit ist, von dieser Position aus konnten sie aufgrund sich ändernder Kontextbedingungen ihre spezifischen Instrumente in immer sozusagen wirkmächtigerer Weise einsetzen, und damit sozusagen, also Zentralbanken, und damit sozusagen ihre infrastrukturelle Macht sozusagen erweitern. Und das war zunächst einmal ein Spiel der Erweiterung politischer Macht von Zentralbanken aus. Also wir zeigen, was wir mit unseren Instrumenten können. Und die Politiker sind dann ganz beeindruckt und sozusagen erweitern dann für uns unsere Jurisdiktion oder helfen uns dabei, unsere Jurisdiktion zu erweitern. In den 2010er Jahren, wie ich aber dann zeigen möchte, ist diese instrumentenspezifische Art des Central Banking dann auf einmal eine Art von Falle, weil die Nachfrage nach immer expansiverer Nutzung dieser Instrumente von Seiten des Finanzsektors zunimmt und Zentralbanken damit dann sozusagen gefangen sind, darin diese Instrumente expansiv einzusetzen. Das ist das Argument der Arbeit. Es beruht quasi auf der Idee, um es nochmal anders zu sagen, aber man kann es auch bei Aaron Saar nachlesen, Zentralbanken sind Banken für andere Banken. Und was besonders ist an Zentralbanken, ist, dass sie das ultimative Zahlungsmittel in einer Wirtschaft erzeugen können, quasi aus dem Nichts. Das ultimative Zahlungsmittel in einem Wirtschaftssystem sind die Reserven der Zentralbank selbst. Die Reserven der Zentralbank selbst kann die Zentralbank schaffen, aus dem Nichts, genauso wie Banken Kredit schaffen können, aus dem Nichts, nämlich einfach durch eine Bilanzoperation. Ich nehme als Zentralbank die Titel von Banken auf und stelle den Banken Reserven zur Verfügung und habe damit Geld, Reserven aus dem Nichts geschaffen. Das ist sozusagen die Basis des Arguments, dass diese spezifische Fähigkeit von Zentralbanken eine Grundlage ist für die Erweiterung ihrer auch institutionellen Stellung und ihrer Bedeutung in der Wirtschaftspolitik. Und dann damit zusammenhängt, aufgrund ihrer Position im Finanzsystem und aufgrund ihrer besonderen Steuerungsmittel können Zentralbanken auch besondere Formen von Erwartungssteuerung betreiben. Und das ist sozusagen ein komplementäres Instrument. Es gibt sozusagen die Geldmarktgeschäfte und die Erwartungssteuerung. Das sind die zwei Seiten der besonderen Steuerungsfähigkeit von Zentralbanken. Okay, vielleicht so viel zur theoretischen Hintergrund. Ich bin natürlich sehr an Fragen und so weiter interessiert, aber vielleicht hilft es auch für das Verständnis des Arguments und zur Einschätzung, wie wichtig oder plausibel das Argument ist, wenn ich es jetzt einmal vorführe anhand meiner Analyse. Und die Analyse ist gleichzeitig komparativ historisch und organisationssoziologisch. Ich habe mir 4 Zentralbanken sehr genau angeguckt, habe mir angeguckt, wie haben sie ihre Instrumente designt und ihre Instrumente eingesetzt und welche Kontextbedingungen haben eigentlich diese Instrumente, diese Instrumentenentwicklung befördert und den Einsatz dieser Instrumente ermöglicht. Also das heißt, welche Gelingensbedingungen haben den Zentralbanken eigentlich in die Hände gespielt bei dem Einsatz ihrer spezifischen Steuerungsfähigkeiten. Und dafür habe ich mir jetzt 4 Zentralbanken angeguckt. Möglicherweise kennen Sie 1, 2 von diesen Zentralbanken, die hier abgebildet sind. Wahrscheinlich nicht alle, aber das sind hier sozusagen meine Fälle. Die Deutsche Bundesbank, die Schweizerische Nationalbank, die amerikanische Federal Reserve und die Bank of England. Wir können, wenn Sie Interesse haben, nachher auch noch mal was über die Fallauswahl diskutieren. Aber im Prinzip behaupte ich, das sind prägende Fälle für diesen Wandel, der mich interessiert. Es sind nicht nur prägende Fälle, sondern sie sind auch prägende Fälle in unterschiedlicher Art und Weise, sodass sie mir erlauben, Variationen in den Kontextbedingungen mit verschiedenen Faden des Aufstiegs von Zentralbanken zusammenzubringen. Okay, und hier ist ganz kurz gefasst das Resultat meiner Arbeit. Deutschland und die Schweiz, also die Bundesbank und die Schweizerische Nationalbank, repräsentieren eine Gruppe von Fällen, bei denen Zentralbanken zu dominanten wirtschaftspolitischen Akteuren bereits in den 70er Jahren werden. Organisationale Innovationen führen dazu, dass diese Zentralbanken eine ganz eigene Form von Geldpolitik erfinden, das, was man vielleicht als Practical Monetarism bezeichnen könnte, praktischer Monetarismus. Das ist eben nicht die Theorie von Milton Friedman, sondern das ist eine ganz eigene Praxis der Geldpolitik, die sich vor allem aus 2 Komponenten zusammensetzt. Die eine Komponente ist, dass die Zentralbanken Geldmengenziele ausgeben und sagen, zum Beispiel in nächstem Jahr oder in dem laufenden Jahr soll die Geldmenge um 5% ausgeweitet werden. Und mit dieser Kommunikation von Geldmengenzielen an bestimmte Adressaten Botschaften über ihre politischen Institutionen senden, vor allem an die Lohnparteien, aber auch an Regierungen. Das heißt, Erwartungssteuerung, Erwartungskommunikation ist essentiell für diesen praktischen Monetarismus. Die Lohnparteien und die Regierungen, die Fiskalpolitik entscheiden, nehmen diese Signale der Bundesbank oder der Schweizerischen Nationalbank auf und bauen sie ein in ihre eigenen Entscheidungsprozesse. Einfach dadurch, dass sie erwarten, was die Zentralbanken wohl machen werden und was diese Entscheidungen der Zentralbanken für Effekte haben werden. Und das zweite Element, was wichtig ist, ist, dass Monetarismus nur dann funktioniert, wenn die Zentralbanken relativ stabile Beziehungen zu einem universalistischen Bankensystem haben, in dem die Geldmenge überhaupt noch eine plausible Größe ist. Wenn sie Finanzsysteme haben, wo sehr viel Geld außerhalb des Finanzsystems gelagert ist oder zum Beispiel gespart wird, nehmen Sie an, in Geldmarktfonds, dann ist die Definition von Geldmengen quasi willkürlich, ja, weil sehr schnell diese Gelder zum Beispiel dann von Geldmarktfonds wieder auf Girokontos verschoben werden und Geldmengen keine plausiblen Anhaltspunkte für das, was Geld eigentlich ist, mehr bieten. In Deutschland und in der Schweiz dominieren universelle Banken und das bedeutet, dass in diesen Ländern, auch wenn die Zentralbanken eben nicht Geldmengen 1:1 kontrolliert haben, zumindest Geldmengen eine plausible statistische Größe bleiben, um diese Erwartungskommunikation mit Gewerkschaften und Regierungen zu unterstützen. Das ist sozusagen das Argument, dass dieser praktische Monetarismus, der quasi dann die Ausformulierung dieser Instrumente von Zentralbanken ist, durch bestimmte Kontextbedingungen, Gelingensbedingungen in diesen politökonomischen Kontexten ermöglicht, unterstützt wird. Und damit komme ich auch zu den anderen Fällen der Fed und der Bank of England, bei denen diese Gelingensbedingungen eben nicht vorlagen. Das hat damit zu tun, dass in diesen Ländern einerseits die Zentralbanken viel mehr eingebunden waren in politische Kämpfe, in auch Widersprüche keynesianischer Politik. Das muss man sozusagen auch dieser Mainstream-Position, die die Bedeutung von Unabhängigkeit betont, zugestehen. Aber es gab eben andere Faktoren, die wesentlich waren und die ich in meiner Arbeit herausarbeite. Und ein Faktor ist, dass es in diesen Ländern keine Gewerkschaften gab, die stark genug waren oder überhaupt koordinierte Lohnverhandlungen, die relevant genug waren, um als Adressaten für geldpolitische Kommunikation zu fungieren. Ja, also man konnte als Zentralbanken niemanden adressieren mit den eigenen Messages, wenn man so will, weil es dafür nicht die Institutionen gab. Und andererseits, und dieses ist vielleicht noch wichtiger, in den beiden Ländern, Großbritannien und in den USA, hat ein radikaler Wandel des Finanzsystems bereits in den späten 60er und frühen 70er Jahren eingesetzt und damit auch die sozusagen bankinternen, finanzsysteminternen Bedingungen, unter denen so ein praktischer Monetarismus funktionieren konnte, unterminiert. Ja, das heißt, praktischer Monetarismus, ganz kurz gesagt, funktioniert in diesen zwei Ländern nicht. Was ist passiert? Die Zentralbanken haben irgendwie mit Geldmengensteuerung rumexperimentiert. Diese Experimente sind gescheitert. Dann wurde aber Monetarismus auf einmal zu einer politischen Ideologie. Thatcher und Ronald Reagan in den USA haben dann Monetarismus zu einem politischen Programm gemacht und gesagt, sie würden die Lösung der Geldprobleme in diesen Ländern, die hatten sehr hohe Inflationsraten in den 70er Jahren, ich glaube in Großbritannien bis hoch zu 20% Inflation, würden die sozusagen per Regierungsdekret oder Regierung lösen. Das hat aber Widersprüche nur noch vergrößert. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Regierung Thatcher, aber auch die Regierung Reagan ja eine radikale Liberalisierung der Finanzsysteme betrieben hat und damit auch einen sehr starken Impetus für Finanzialisierungsprozesse in den beiden Wirtschaftssystemen gegeben hat. Und wenn man es ganz einfach sagt, führt Finanzialisierung, geht einher mit einer massiven Kreditausweitung und Kreditausweitung bedeutet Geldmengenausweitung. Das heißt, es gibt einen inhärenten Widerspruch, wenn man sagt, man möchte Geldmengensteuerung betreiben, sozusagen mit dem Wasserhahn und andererseits das Bankensystem dereguliert und damit überhaupt erst die Kräfte freisetzt, die eine massive Explosion in der Geldschöpfung erzeugt haben. Die Zentralbanken waren sozusagen in diesen Widersprüchen, wie sie mit dieser Situation umgehen. Und mein Argument ist jetzt, dass im Prinzip Lösungen für diesen Widerspruch, also man kann nicht Monetarismus betreiben und gleichzeitig die Wirtschaft finanzialisieren, da gibt es inhärente Widersprüche, diesen Widerspruch aufzulösen. Innovationen dafür, diesen Widerspruch aufzulösen, kamen dann aus den Zentralbanken. Und zwar folgendermaßen, dass die Zentralbanken erkannt haben, man kann in finanzialisierten und immer stärker marktbasierten Finanzsystemen mit einem anderen Instrument, nicht mit Geldmengensteuerung, sondern mit einem anderen Instrument sehr effektive Geldpolitik betreiben, und zwar mit Preissignalen. In hochintegrierten Finanzsystemen und vor allem in hochintegrierten Geldmärkten wirken Preissignale sehr schnell und diffundieren sehr schnell zu verschiedensten Finanzakteuren, die entweder kurzfristige oder langfristige Schulden handeln. Das heißt, die Vermarktlichung der Finanzsysteme hat eine andere Art von Geldpolitik ermöglicht, die vor allem mit Preissignalen arbeitet und mit Preissignalen Erwartungssteuerung betreibt. Der primäre Adressat von Erwartungssteuerung in diesen Kontexten in Großbritannien und USA sind nun nicht die Gewerkschaften und nicht die Regierungen. Der primäre Adressat sind die Finanzmärkte. Die Finanzmärkte reagieren auf Preissignale der Notenbanken, wo die Zinsen wohl hingehen werden. Sie antizipieren diese Preissignale und dieses Erwartungsspiel wird zum Kern der Geldpolitik. Gleichzeitig weil diese Wirtschaftssysteme auch finanzialisiert werden, in Großbritannien vor allem über die Ausweitung von Immobilienkrediten, reagiert die Gesamtwirtschaft immer sensibler auf diese Veränderungen auf Finanzmärkten. Ganz einfach gesagt, wenn sich die Zinsrate in Großbritannien ändert und die ganzen Hauseigentümer mit ihren privaten Immobilienkrediten auf einmal höhere Refinanzierungskosten haben, weil die Zinsen steigen, geht der Konsum zurück. Das hat makroökonomische Effekte, die sehr bedeutsam sind. Und damit wächst mit der Finanzialisierung der Wirtschaft auch die Steuerungsfähigkeit der Zentralbanken. Und dann gibt es einen letzten Abschnitt, eben diesen Abschnitt der finanziellen Dominanz. Das ist der Abschnitt, in dem die Vermarktlichung von Finanzsystemen und die Finanzialisierung der Gesamtwirtschaft zu einem Bumerang-Effekt für die Zentralbanken wird. Im Prinzip ist es so, dass in einer immer stärkerer finanzialisierten Wirtschaft auch immer größere Fragilitäten in Finanzsystemen und in der Gesamtwirtschaft entstehen. Ganz einfach gesagt, umso mehr Schulden, umso fragiler. Und diese Fragilität wird zu einem Hauptmotor dann für geldpolitische Interventionen. Das gilt schon für die Phase vor 2008, vor der Pleite von Lehman Brothers, vor allem aber natürlich für die Phase danach. Und wie ich in meiner Arbeit zeigen möchte, sind diese Programme quantitativer Lockerung, die seit 2008, 2009 erst von der Federal Reserve und dann von anderen Zentralbanken durchgeführt wurden, zu erklären aus dieser sozusagen finanzialisierten Dynamik, die einerseits Zentralbanken immer mehr ins Zentrum rücken, andererseits eben dann auch immer mehr den Spielraum dieser Institutionen einengen. In Anbetracht der knappen Zeit beschränke ich mich vielleicht auf eine der beiden Episoden, damit noch Zeit für ein paar kurze Schlussfolgerungen und für Fragen und Diskussionen bleiben. Also ich möchte jetzt ganz kurz vorführen, wie ich eigentlich vorgegangen bin. Caroline Müller hat ja schon gesagt, dass ich mit Primärquellen arbeite. Also ich habe natürlich auch sehr viel sozusagen Kontextwissen über die entsprechenden Länder gesammelt, aber ich bin in die Zentralbankarchive gegangen, in die Nationalarchive und habe auch relativ viele sogenannte Oral History Interviews mit ehemaligen Zentralbankern geführt, um diese Veränderungen nachzuvollziehen. Und die Art und Weise, wie ich das mache, ist in dem Buch ist eigentlich, dass ich manchmal relativ lange Zeitabschnitte relativ kursorisch zusammenfasse und dann kritische Episoden sehr genau untersuche und dann gucke, was hat sich eigentlich warum in diesen Episoden verändert. Und so eine Episode möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Ich konzentriere mich jetzt auf die erste, in der aus meiner Sicht im Prinzip die Macht über Geldpolitik, die de facto Macht von der Regierung in Großbritannien, also Westminster und der Regierung, dem Treasury, dem Finanzministerium in Großbritannien und der Regierung hinübergegangen ist zur Zentralbank. Und hier kristallisiert sich eben dann auch ein Stück weit mein ganz eigener Zugang. Also, was ist passiert? Die Ausgangskonstellation ist eben folgendermaßen: Die Autorität über Geldpolitik liegt bei der Regierung. Die Regierung setzt die Zinsen und gibt die gesamtökonomische Richtung vor. Thatcher, interessanterweise, hat die Zentralisierung von Wirtschaftspolitik eher noch forciert. Also Thatcher war überhaupt kein Fan von Zentralbankunabhängigkeit. Sie wollte alle Fäden in der Hand haben, auch über Geldpolitik. Das ist die Ausgangssituation. Jetzt mittlerweile ist es der nächste Premier, John Major. Und die Zentralbank ist übergegangen von diesen eher gescheiterten Versuchen der Steuerung von Geldmengen hin zu einem Versuch, den Wechselkurs stabil zu halten mit dem Land, das die stabilste Geldpolitik sozusagen in Europa hat, und das ist Deutschland. Das heißt, die Regierung ist erst informell und dann formell zu einem festen Wechselkurs mit der D-Mark übergegangen. Und dieser feste Wechselkurs soll dann quasi die stabilen Inflationsraten aus Deutschland nach Großbritannien importieren. Das ist die Idee. Jetzt gerät diese Strategie in die Krise und scheitert am 16. September 1992, weil George Soros gegen den Pfund wettet und Großbritannien unfreiwillig aus diesem Festwechselkurs aussteigen muss, weil irgendwann die Reserven aufgebraucht sind. Also eine Zentralbank, die einen Festwechselkurs hat, muss den Festwechselkurs stützen durch den Verkauf von Devisen, durch den Verkauf von Reserven. Man kauft die eigene Währung und verkauft die anderen Währungen, Dollar oder D-Mark und so weiter. Und von diesen anderen Währungen hat eine Zentralbank logischerweise immer nur begrenzte Volumen. Ja, also man kann eben als Bank of England nicht endlos Dollars schöpfen oder D-Mark. Und das ist das Problem, das dann die Bank of England im September 92 konfrontiert. Sie steigen aus dem Festwechselkursregime aus. Und dies ist dann ein Gelegenheitsfenster für radikale Veränderungen in der Geldpolitik. Und zwar aus folgenden Gründen. Erstens, die Geldpolitik wird zu diesem Zeitpunkt, zumindest auf der technokratischen Seite, vom Finanzministerium kontrolliert und vom Finanzministerium gemanagt, dann in Interaktion mit der Regierung, also das Finanzministerium, das Treasury ist quasi der technokratische Arm der Wirtschaftspolitik und das Treasury ist in einer Legitimationskrise aufgrund dieses Scheiterns der Wechselkurspolitik und dann auch als Folge des Scheiterns der Geldmengensteuerung bereits unter Thatcher. Der zweite Faktor, der dann zu diesem Zeitpunkt eine Rolle spielt, ist, dass an diesem Moment bereits ein Expertenkonsens mehr oder weniger besteht, dass Zentralbanken doch wachsende Unabhängigkeit bekommen sollen und dass mittelfristige Inflationsstabilisierung im Prinzip die beste Art von Wirtschaftspolitik sei, die man betreiben könne. Es gibt zu dem Zeitpunkt bereits erste Versuche mit Inflationssteuerung dieser Art in Neuseeland, Kanada und Chile. Und der dritte Faktor, der aus meiner Sicht eigentlich mit am relevantesten ist, ist, dass zu diesem Zeitpunkt die britische Wirtschaft schon radikal deindustrialisiert ist und der Finanzsektor bereits der dominante Sektor der britischen Wirtschaft ist. Das bedeutet nicht nur, dass das Wirtschaftssystem sozusagen nach finanzialisierten Mechanismen funktioniert, sondern auch, dass die Politik, und das ist explizit so, das ist bei Thatcher so, aber auch bei anderen Akteuren, sich vor allem daran orientiert, ob ihre Wirtschaftspolitik glaubwürdig ist im Auge der Märkte. Das wird zum wichtigsten Kriterium für Wirtschaftspolitik in diesem finanzialisierten Wirtschaftssystem. Die Bank of England hat nur ein Problem. Thatcher schon, aber auch John Major sind radikal dagegen, der Zentralbank Unabhängigkeit zu gewähren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt der Krise, 92, 93, ist eine radikale institutionelle Reform hin zu Zentralbankunabhängigkeit verstellt aufgrund der politischen Opposition der Konservativen gegen Zentralbankunabhängigkeit. Was passiert also? Was passiert ist keine große politische Reform, sondern, wie ich das in meiner Arbeit rekonstruiere, eine inkrementelle, aber radikale Verschiebung, die vor allem durch die Einführung eines neuen Instruments zustande kommt. Und zwar folgendermaßen. Ab 93 publiziert die Bank of England sogenannte Inflation Reports. Dass die Bank of England Expertisen produziert, ist nichts Neues. Sie war schon immer sozusagen Beratungs- und Ratgeber innerhalb der Regierung. Ich habe darauf hingewiesen, es gab immer diese Koordination unter Eliten, in denen auch die Bank of England immer diverse Papiere und Vorlagen und so weiter produziert hat. Das ist ganz normal in Regierungshandeln. Was aber jetzt neu ist, ist, dass die Bank of England diese Berichte, die dann Input sein sollen für geldpolitische Entscheidungen der Regierung, publiziert. Und das hat deshalb einen radikalen Effekt, weil mit der Publikation dieser Berichte Erwartungsmanagement auf einmal ins Spiel kommt. Die Berichte beeinflussen nämlich, wie die Märkte reagieren. Wenn die Bank of England sagt, ja, die Regierung, die Inflationsaussichten sind düster, wir erwarten zu hohe Inflation, die Regierung sollte die Zinsen hochsetzen, dann reagieren die Märkte bereits auf dieses Signal, antizipieren, dass die Regierung wohl die Zinsen hochsetzen wird, weil eben die Bank of England als Kerninstitution der City auch entsprechendes Standing, epistemische Autorität, könnte man das nennen, hat in der City. Und diese Marktreaktion wiederum setzen die Regierung immer mehr unter Druck. Hier ist ein Exzerpt aus einem Beratungsprotokoll zwischen dem Finanzminister und dem Chef der Bank of England, in dem der Chef der Bank of England sagt, die generellen Erwartungen, dass die Zinsen hochgehen sollen, hat sich bereits etabliert. Und das ist eigentlich, macht letztlich die Anhebung der Zinsen von Seiten der Regierung unvermeidbar. Das heißt, im Prinzip, die Einführung dieses Instruments verschiebt die Machtverhältnisse zwischen Regierung und Zentralbank. Warum? Weil die Zentralbank, das ist eben dieses Argument infrastrukturelle Macht, weil die Zentralbank sozusagen die Märkte auf ihre Seite holen kann, um ihre Einflussposition gegenüber der Regierung zu stärken. Ja, also Erwartungskoordination mit Märkten wird jetzt ein Argument dafür, dass doch besser die Notenbank und nicht die Regierung Geldpolitik betreiben soll, weil sie in der Lage ist, diese Erwartungskoordination zu betreiben. Und ich möchte das nur noch ganz kurz nochmal betonen, das ist 92-93, die Bank of England ist formell gesprochen immer noch ein verlängerter Arm der Treasury zu diesem Zeitpunkt. Sie ist nicht unabhängig politisch. Und damit komme ich zurück auf mein sozusagen eingangs formuliertes Argument, dass es nicht allein die formale Unabhängigkeit ist, die zählt, sondern eben dieser Einsatz von Instrumenten, die sich ein Stück weit ergeben aus der spezifischen Position von Notenbanken als Institutionen, Organisationen im Finanzsystem. Vielleicht gehe ich doch noch ganz kurz auf diesen zweiten Fall ein, weil der für die Schlussfolgerung noch wichtiger ist. Es geht darum, wie sind eigentlich diese Programme quantitativer Lockerung entstanden? Quantitative Lockerung heißt nichts anderes, als dass Zentralbanken sehr groß angelegte Bilanzoperationen durchführen, sehr groß angelegt Anleihen kaufen, Schuldentitel kaufen und damit ihre eigene Bilanz ausweiten. Also auf ihrer Guthabenseite sind dann diese Titel, Staatsanleihen oder Immobilienkredite oder was auch immer. Und auf der Sollseite wachsen die Reserven des Bankensektors, weil immer wenn eine Zentralbank Geld schöpft, dann schöpft sie nicht wirklich Geld im Sinne von dem Geld, das sie in der Tasche haben, sondern sie schöpft Reserven fürs Bankensystem. Ja, so, das ist quantitative Lockerung. Und mein Argument in Bezug auf die Entstehung, die Episode der Entstehung dieser Programme, die die Wirtschaftspolitik der 2010er Jahre komplett dominiert haben, ist, dass die genuin aus einer Logik des Finanzkrisenmanagements kommen. Die Federal Reserve ist im Prinzip die Erfinderin dieser Programme quantitativer Lockerung, also dieser Bilanzausweitungsoperationen. Und der Ursprung dieser Programme ist eigentlich eine Verschiebung von dem, was man Länder zu Market Maker of Last Resort bezeichnet. Als die Krise 2008 sozusagen das Finanzsystem mit voller Härte trifft, versucht die Federal Reserve zunächst relativ konventionell, traditionell könnte man sagen, den Banken, die in Schwierigkeiten sind, Liquidität zur Verfügung zu stellen. Damit erreicht man aber nur einige wenige Banken. In einem marktbasierten Finanzsystem sind aber sehr, sehr, sehr viele Akteure, die sehr, sehr wichtig im Finanzsystem sind, keine Banken oder nicht direkt Banken, die Mitgliedsbanken der Zentralbank sind. Ja, es gibt ja auch Banken, die nicht Mitgliedsbanken der Zentralbank sind. Das bedeutet, dass die Zentralbanken, wenn sie jetzt Finanzsysteme stabilisieren wollen, übergehen von sozusagen der direkten Bereitstellung von Liquidität an spezifische Banken zu der direkten Intervention in die entsprechenden Geld- und Kreditmärkte. Sie versuchen, die Märkte und nicht die Institutionen zu stabilisieren. Sie kaufen bestimmte Titel, um die Preise oder die Werte dieser Titel auf diesen Märkten zu stabilisieren. Und das ist genau das, was die Federal Reserve sozusagen in der Entwicklung nach 2008 langsam anfängt zu tun. Zunächst einmal unterstützt sie bestimmte Institutionen, dann fängt sie an, bestimmte Geldmärkte direkt zu stützen, also Repo-Märkte und andere Geldmärkte, die sozusagen nicht die direkten Interventionsmärkte der Zentralbank normalerweise sind. Und dann geht sie dazu über und kauft auf einmal nicht nur Immobilienkredite, sondern auch Gebrauchtwagenkredite und alles mögliche Zeug auf. Weil dies die Märkte sind aus der Sicht der Federal Reserve, die stabilisiert werden müssen, damit das Gesamtsystem stabilisiert wird. Und zunächst einmal ist sehr wichtig zu sagen, das ist improvisiert. Diese Krisenmanagements, das passiert in heißen Sitzungen, da gab es keine ökonomische Theorie, das ist improvisiert. Und graduell geht man dann dazu über, vom Lender zum Market Maker of Last Resort. Und dann ist der nächste Schritt, dass man sagt, okay, wir kaufen nicht nur Immobilienkredite, wir kaufen jetzt auch noch Staatsanleihen, weil das insgesamt sozusagen stabilisierend und expansiv auf das Finanzsystem wirkt. Das sind sozusagen kleine Schritte. Der sozusagen Chief Architect dieser Entwicklung, Bernanke, hat später zugegeben, dass als sie diese Schritte vollzogen haben, die, wie gesagt, dann die Geldpolitik der 2010er Jahre komplett dominieren wird, wussten sie überhaupt nicht, warum diese Interventionen eigentlich sinnvoll sind. Die einzige sozusagen Grundlage, um zu vermuten, dass diese Schritte sinnvoll sind in den USA, war in der Tat, dass die Federal Reserve dachte zu wissen, dass stabilere Vermögenswerte und die Stabilisierung von Vermögenswerten expansiv auf die Gesamtwirtschaft sich auswirkt und dass überhaupt die Absicherung von Kreditfähigkeit essentiell ist für den Privatsektor, also Haushaltssektor, als auch den Unternehmenssektor. Also im Prinzip kommt die Entwicklung dieser Programme quantitativer Lockerung aus einerseits Krisenmanagement und andererseits dem Versuch, ein bereits, wenn man so will, überfinanzialisiertes Wirtschaftssystem weiter am Laufen zu halten, in dem immer mehr Akteure einerseits von Kredit abhängig sind und andererseits von Vermögenswerten in ihren Konsumentscheidungen, Investitionsentscheidungen und so weiter. Okay, und damit komme ich zum Schluss. Also ich habe versucht zu argumentieren, es gibt diese neben anderen Faktoren, institutionellen Faktoren wie Zentralbankunabhängigkeit, ideologischen Faktoren wie marktliberalen Ideen und auch dieser Dominanz von Kapitalinteressen in dieser historischen Phase, gibt es eben auch diese Dynamik einer instrumentengetriebenen Ausweitung von infrastruktureller Macht auf Seiten der Zentralbanken. Und wie ich versuche zu zeigen, vor allem dann in der zweiten Hälfte des Buches, ist die Finanzialisierung von Wirtschaftssystemen ein Hauptfaktor, der im Prinzip die Gelingensbedingungen für den Einsatz von Zentralbankinstrumenten verändert und unterstützt. Und diese Entwicklung führt dann aber in den 2010er Jahren zu immer stärkeren Zwängen, weil in einem bereits sehr stark finanzialisierten Wirtschaftssystem die Absicherung, Stabilisierung von Kredit, Stabilisierung von Vermögenswerten und Stabilisierung derjenigen Märkte, vor allem der Geldmärkte, die im Herz dieser finanzialisierten Wirtschaftssysteme sind, zu einem Imperativ wird, sodass im Prinzip man es auch so formulieren könnte. Die Bilanzausweitung von Zentralbanken, die ja dann während der Corona-Krise noch mal massiv zugenommen haben, im Prinzip explodiert sind. Also die wahren dramatischen Bilanzausweitungen haben 2020 und folgende stattgefunden. Diese Bilanzausweitungen sind kein Zeichen der infrastrukturellen Stärke, sondern bereits Anzeichen von Schwäche, weil sie sozusagen in die Zwänge verdeutlichen, in denen Zentralbanken immer mehr sich wiederfanden und die auch aus meiner Sicht 2019 bereits Legitimationsprobleme von Zentralbanken angezeigt haben, also sozusagen in der späten Phase der 2010er Jahre. Wobei dann allerdings natürlich die Inflationskrise, die in dem Nachgang von Corona entstanden ist, die die Karten nochmals neu gemischt hat, auf eine Art und Weise, wie wir vielleicht in der Diskussion ansprechen können. Die Implikationen sehe ich dieser Entwicklung kurz zusammengefasst, sehe ich als hauptsächlich problematisch. Im Prinzip diese aufgeblähten Rolle von Zentralbanken in der Wirtschaftspolitik. Einerseits gibt es diese endogene Problematik, dass umso mehr Zentralbanken Finanzsysteme stützen und Finanzialisierungsprozesse stützen, umso mehr setzt sich diese Dynamik der Finanzialisierung unserer Wirtschaftssysteme fort. Dazu gibt es bereits Arbeiten, die das ganz gut zeigen. Noch mehr Arbeiten gibt es dazu, dass diese Art der Wirtschaftspolitik, die vor allem sich auf Geldpolitik verlässt, regressive Verteilungseffekte hat, insbesondere natürlich, weil Vermögen tendenziell, vor allem Finanzvermögen, tendenziell oben konzentriert ist. Die politischen Probleme sind aber auch nicht zu vernachlässigen. Im Prinzip führt die Ermächtigung von Zentralbanken, wenn man es mal so ganz einfach sagt, Ermächtigung von Zentralbanken über Finanzsysteme, dazu, dass dann andere Problemlösungspfade und auch andere Quellen von infrastruktureller Macht verkommen. Und dass man dann auf einmal anfängt zu denken, oh, Zentralbanken könnten doch noch alle möglichen anderen Probleme in Koordination mit Finanzsystemen lösen. So kam zum Beispiel Mark Carney, damals Chef der Bank of England, auf die Idee, man könnte doch in netten Runden mit dem Finanzsystem darüber reden, wie der Klimawandel mit Mitteln der Geldpolitik und des Finanzmanagements in den Griff zu kriegen sei. Nur als ein Beispiel. Diese Entwicklung führt auch zu einer Fragmentierung dessen, was eben Michael Mann infrastrukturelle Macht genannt hat, die dann eben in meiner Story, in meiner Analyse eben nicht mehr die infrastrukturelle Macht des Staates insgesamt ist, sondern spezifischer Organisationen, die ganz eigene Interessen und Positionen im Staatsapparat einnehmen. Und das führt dann auch zu erheblichen Koordinationsproblemen und aus meiner Sicht auch Koordinationsversagen innerhalb des Staates. Wenn man sich anguckt, wie jetzt die Inflationskrisen gemanagt werden und wurden, kann man das nicht anders denn als totales Koordinationsversagen bezeichnen. Denn die Art, wie Geldpolitik im Moment die Inflationsprobleme in den Griff zu kriegen versucht, erzeugen sehr, sehr viele negative Seiteneffekte, die man mit Koordination verhindern könnte. Für diese Koordination gibt es aber keine Grundlage. Und zuletzt schwächt die Vormachtstellung von Zentralbanken natürlich auch bestimmte demokratische Mechanismen. Und das hat relativ tiefgehende Gründe und auch Folgen. Also wenn man sich zum Beispiel diese Maßnahmen der quantitativen Lockerung anguckt, es gab kein explizites politisches Mandat für diese Maßnahmen. Die hatten aber nicht nur Verteilungseffekte und wirtschaftliche Folgen, die haben natürlich auch fiskalische Folgen. Denn wenn eine Zentralbank die Bilanz so massiv ausweitet, muss sie dann bei steigenden Zinsen, wie wir jetzt erleben, auch mit Verlusten rechnen und die müssen dann vom Steuerzahler gedeckt werden. Und allein schon dieser ganz einfache Zusammenhang müsste eigentlich dazu führen, dass man überdenkt, ob nicht Zentralbanken stärker eingebettet werden müssten in demokratische Willensbildung und entsprechende Koordinationsprozesse innerhalb von gesamtstaatlicher Wirtschaftspolitik. Dafür gibt es natürlich dann erhebliche andere Probleme und Widerstände, nicht zuletzt in Europa. Aber dies als Problem auszuweisen, ist zumindest, glaube ich, wichtig. Ja, vielen Dank soweit und ich bin gespannt auf Fragen und Diskussionen.
Das war der Soziologe Leon Wandsleben über Aufstieg und Macht der Zentralbanken. Er hat seinen Vortrag gehalten am 17. Oktober 2023 am Hamburger Institut für Sozialforschung im Rahmen der Reihe Geldpolitik im Umbruch.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.